ist ja nur Guido Kanz und Bernhard Hoeger. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist Genial daneben. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Und mich juckt's hier. Ich glaube, dass wir eine sehr lustige und interessante Sendung haben werden. Begrüße natürlich Frau von Sinn, Frau Schöneberger, Herrn Nuhr. Guido Kanz heute nach langer, langer Abstinenz wieder dabei.
Ja, so eine Schwangerschaft ist langwierig. Ja.
Bis du abgestillt hast, dann, das dauert.
Bist weich geworden.
Ja. Ich wollte ihn gerade fragen, ob alles verheilt ist oder ob es noch suppt, aber es scheint.
Ich möchte da jetzt nicht ins Detail gehen, aber...
Ist okay. Nein, er hatte Karneval, meine Damen und Herren.
Ja, und ich habe viele Sachen gemacht. Koffer aufgemacht, unter anderem auch
wieder. Genau, Koffer aufgemacht.
Der Karneval geht ja hier bis Ende Mai.
Ja.
Ja, natürlich. Herr Hoeger, geht's Ihnen gut?
Mir geht es total gut. Ich bin auch, möchte ich sagen, gut drauf.
Ja?
Also auch emotional bin ich auf einer ganz hohen Ebene angesiedelt heute.
Sag lieber, ich denke vor. Das ist immer so, ich denke,
das ist besser. Ne? Ja. Ich denke ja, dass ich emotional auf einer ganz hohen Ebene angesiedelt bin. Und ich hoffe, also ich denke, dass ich hoffe, dass ich das auch weitertragen kann.
Weißt du, was ich denke? Ich hoffe, es geht jetzt gleich los.
Ich denke, dass ich das gut finde, so zu denken.
Können wir jetzt anfangen?
Wir fangen an, meine Damen und Herren.
Ich denke, vorher sagen.
Ein schöner, sympathischer Einstieg, gerade von Frau von Sinn. So macht man sich Freunde.
Vor allem beim Ton.
Natürlich. Wir gehen nach Ilmenau, meine Damen und Herren. Wir begrüßen ganz herzlich Richard Fütterer, der jetzt zu Hause uns hoffentlich zuschaut. Und Richard, ich drücke in den Daumen. Richard Fütterer möchte gerne wissen, was ist ein Dickenschwinger?
Das ist das Gegenteil von Zwergenwerfen wahrscheinlich.
Ich denke einfach, das ist die deutsche Bezeichnung eines Sumo-Ringers. Weil da sind die Jungs ja auch alle über 150, 180 Kilo. Ja. Und irgendwo in den neuen Ländern kann man ja nicht so gut Japanisch. Und dann haben die ja nicht Sumo, hört sich ja blöd an. Deswegen sagt man, das ist ein dicken Schwinger. Und dann denken, ach, die in dem Ding mit Reis, mit Salz werfen und so, das ist ein dicken Schwinger, Sumo-Ringer.
Also sind wir praktisch im Sportbereich?
Ich glaube, wir sind im Sport.
Ringen. Das ist sehr schön.
Boxen. Falsch.
Bitte?
Das ist der nächste Gegner von Axel Schulz.
Das wäre, glaube ich, jetzt zu einfach.
Ich glaube, Sie haben das wieder falsch vorgelesen. Ja? Das heißt eigentlich dicken Swinger. Und das sind...
Nein,
Kinder, ich war nicht im Swingerclub. Ich war beim Jazz, wenn jemand so eine dicke Bass und dann drehen die doch manchmal so rum, so einen dicken Swinger. Der benutzt, der spielt
es heißt auf dem dicken Schwinger.
Was ist denn, wenn ich Otti Fischer einen aufs Maul haue? Ist das ein dicken Schwinger?
Warum sollte man Otti Fischer einen aufs Maul hauen?
Ja, weil der läuft nicht so schnell, also du bist schneller weg.
Ja.
Der kommt nicht so schnell hinterher.
Aber warum denn? Der ist doch so nett.
Ja, stimmt auch wieder.
Wir könnten schon wieder im Angelsport sein, ne? Ein dicken Schwinger. Also man schwingt ja eine Angelrute und dann braucht man eine besonders starke Rute, um sehr dicke Fische aus dem Wasser zu holen.
Und diese Rute nennt man dicken Schwinger?
Ja. Yep.
Weil die schwingt.
Ja.
Gibt es dann auch einen dünnen Schwinger?
Ja, das war meine nächste Frage.
Gut, dann frag doch.
Gibt es einen dünnen Schwinger?
Nein.
Einen mitteldicken Schwinger?
Glaube ich nicht.
Okay. Ist der dicken Schwinger die Rute vom Nikolaus?
Nein.
Das wäre ein dicken Schwengel.
Ja.
Ich bin bei der automatischen Sortierung von Kartoffeln.
Bei wem sind Sie?
Ich bin da auch immer.
Ja.
Das
ist mein erster Gedanke.
Davon. Also nochmal,
bei der automatischen Sortierung von Kartoffeln.
Wie funktioniert das denn?
Ja, es geht folgendermaßen. Die Kartoffel wird geerntet. Großer Sack voller verschieden großer Kartoffeln wird in einen dafür vorbereiteten Behälter geschüttet, auf einem Förderband dem dicken Schwinger entgegengeführt. Die Einzelkartoffel fällt hinein.
Die Einzelkartoffel?
Ja, wird separiert hinein, stürzen gelassen. Sie schwingen und aufgrund der Zentrifugalkraft oder Zentripedalkraft, je nachdem von welcher Seite aus man das entsprechende betrachtet. Ich musste
entschuldigen. Nee, das läuft super bei dir.
Fliegen die dicken Kartoffeln aufgrund des Schwunges weiter nach außen und werden auf diese Art und Weise sortiert von den dünnen Kartoffeln.
Könnte man das auch mit anderen Lebensmitteln machen oder geht das nur mit Kartoffeln?
Man könnte das auch mit anderen Lebensmitteln machen, ja, aber zum Beispiel Mastschweine. haben ein gänzlich ungeeignetes Flugverhalten.
Das ist ein Gerät zum Mastschwein 7.
Was ist denn mit einem Glockenturm?
Liebe Freunde, der Glockenturm. Du bist am Seil.
Ja. Wir nähern uns zusammen im Glockenturm.
Okay, also.
Es gibt eine große Glocke und die muss ja irgendwie bewegt werden. Und da gibt es für ganz schwere Glocken, wie zum Beispiel den dicken Pitter hier in Köln, den sogenannten dicken Schwinger. Das ist eine Vorrichtung oben im Glockenturm, die diese tonnenschweren Glocken bewegt. Und der ist ganz besonders für schwere Glocken, deswegen dicken Schwinger ausgelegt.
Nur Glocken?
Nein, nicht nur Glocken.
Auch andere Sachen.
Auch andere Sachen wie Mastschweine, die man zum Klingen bringen muss.
Mastschweine, die man zum Läuten benutzt.
Kann man denn Mastschweine auch in die Kirche oben hängen? Nein, das
kann man schon. Sieht nicht so schön aus.
Sieht aber aus. Entfernen wir uns von dieser Idee, liebe Freunde.
Okay. Dann bin ich bei einem Kran.
Da sollten wir uns auch entfernen. Da sollten wir uns auch entfernen. Ich weiß auch jetzt nicht, warum Kran so lächerlich ist.
Na eben, dicke Kugeln, dicke Mauern.
Ach, so eine Abreißbirne.
Ich persönlich bin ja beim Golfsport angelangt.
Beim Golfsport?
Ja.
Wer spielt denn Golf von euch?
Wir haben alle noch Sex, Herr Ball.
Das war sehr schön. Schön, hart gemeldet.
Ich weiß nicht, ob Sie gesehen haben, aber Hoek hat so gemacht und bei dem Sex ist er ganz schön wieder runter. Spielen Sie Golf?
Ich habe eine Platzreife und ich...
Was haben Sie?
Eine Platzreife.
Das heißt,
ich kenne den Unterschied zwischen Schlägerball und Loch.
Ja, aber entscheidend ist doch, kennst du den dicken Schwinger?
Ja. Das ist
erst untergekommen?
Ab Handicap 53 und so weit bin ich noch
nicht. Sagen Sie noch einmal, ich kenne den Unterschied zwischen...
Zwischen.
Auch zwischen.
Ich kenne den Unterschied von...
Könnte es vielleicht irgendwas sein, ich bin ja immer gerne so im Handwerk, und dass das irgendwas ist, ein Gerät, was vielleicht ein Dachdecker braucht, um irgendwelche, aber Dachdecker ist auch Quatsch, aber um die schweren Dachziegel irgendwo hin zu befördern, einen dicken Schwinger, dass sie irgendwo hingeworfen werden oder irgendwas bearbeitet wird mit einem dicken Schwinger.
Also wenn ein Dachziegel irgendwo hingeworfen wird?
Ja, ist Quatsch. Wir nehmen das zweite und sagen, man muss was bearbeiten. Mit einem dicken Schwinger wird irgendwas bearbeitet.
Es ist ein Teil einer Maschine. Teil einer Maschine sein, die irgendwie große Gegenstände in irgendwas einbringt, und damit braucht man diesen Schwinger, der da so drauf schwingt und es dann da reinklopft.
Nee. Also, ist vielleicht auch nicht so in unter der Wo kommt der Kerl nochmal her?
Aus Ilmenau.
Ilmenau.
Wie wäre es denn, wenn wir bei der industriellen Herstellung von Bürostühlen wären? Und es gibt bestimmt sehr extra stabile Bürostühle, in dem auch der Dicke an sich schwingen kann. Dicken Schwinger, also mein Stuhl zum Beispiel ist ein dicken Schwinger.
Jetzt weiß ich's.
Bitte.
Kirmes. Ja. So eine Art Kettenkarussell. Nur ohne Ketten.
Könnte das nicht ein Fitnessgerät für Tine Wittler sein? Weil die sich ja nicht so behende bewegen kann, dass sie irgendwie so mehr so der Dicke an sich bewegt wird.
Vielleicht sollte man für ein paar nicht wissende Zuschauer erklären, wer oder was Tine Wittler ist.
Das können Sie übernehmen, Herr Walder.
Ich habe keine Ahnung. Tine Wittler, ach, das ist die
das ist das Gegenteil von Naomi Campbell.
Ja. Sehr gut. Wie ist es denn mit einem Pendel einer Uhr? Also das ist doch oft ist schmal und unten da hängt dann so ein Gong da dran irgendwie. Und wenn das vielleicht das dicke Ende sozusagen ist, das schwingt?
Also ich werde es euch sagen, ihr seid meilenweit weg und ihr müsst mir auch genau zuhören. Es ist eine sehr interessante Sache. Für euch wahrscheinlich völlig uninteressant, weil ihr es nicht braucht, aber einige Leute brauchen das. Ich sage mal nur, ich werfe mal einen Begriff rein, damit ihr wisst, was ich meine. Echolot. Echolot?
Ja, klar.
Schallwellen werden ausgesandt, sie treffen auf den Widerstand, nicht wahr? Werden zurückgeworfen und dann in die Entfernung, in die Schallwellen zurückgelegt haben, in ein Messgerät berechnet. Ist wichtig zum Beispiel für einen Kapitän, dass der sagt, Achtung, da ist ein Riff zum Beispiel. Und diese Schallwellen, die werden erzeugt, indem ein kleines Keramik- oder Quarzteilchen per Strom in Schwingung versetzt wird. Diese Stromstöße bewirken, dass sich das Keramikplättchen bis zu 20.000 Mal pro Sekunde ausdehnt und wieder zusammenzieht.
Nein.
20.000 Mal pro Sekunde, wer kann das schon? Ich nicht. Also, weil das Plättchen unter Strom also permanent seine Dicke verändert, bevor es zu schwingen beginnt und Schallwellen entstehen, wird dieses Teilchen dicken
Schwinger. Ich hab da schon mal gar nichts von gelesen.
Ich auch nicht. Macht nichts. Richard Fütterer aus Ilmenau, 500 Euro für Sie. Gratulation. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder und ich verwende mal den Ausdruck, den ich noch nie verwendet habe. Ich weiß nicht, wer ihn erfunden hat. Er ist ziemlich blöd. Ich sage jetzt willkommen zurück. Dominik Brück kommt aus Riegelsberg und möchte Folgendes wissen. Warum musste Ferrero Ende der 80er Jahre den Ü-Ei-Mann auf den Markt bringen? Den Ü-Ei-Mann auf den Markt bringen. Ihr werdet nicht wissen, was ein Ü-Ei-Mann
Überraschungs-Ei-Mann.
Überraschungseimann. Ich darf die Serpel mal bitten, mit dem Überraschungseimann reinzukommen. Ihr könnt ihn euch angucken. Ich stelle ihn hin. Ihr dürft ihn leider nicht berühren. Es ist ein Sammlerstück, das wir bekommen haben. Ich muss sehr aufpassen. Das ist der Ü-Ei-Mann. Warum musste Ferrero Ende der 80er Jahre diesen Ü-Ei-Mann auf den Markt bringen?
Möchte Dominik wissen. Damals gab es ja noch die RAF.
Jetzt bin ich schon wieder aus der Nummer rausgekommen.
Super gut. Ja. Und warum ist das Ding so teuer? Weil das beim Klar auf dem Zimmer steht? Oder?
Das muss doch irgendwas damit zu tun haben, dass eine andere Firma vorher schon ein Patent oder ein Recht hatte, irgendwelche Schokoladeneier zu produzieren. Und deswegen haben die dann aus dem Ü-Ei dann einfach den Ü-Ei-Mann, haben so ein paar lustige Füßchen unten dran gemacht, ein Mützchen aufgesetzt.
Damit es und ich glaube, es klingt eher nicht böse. Ich habe die Brille nicht
okay,
auf,
aber
leider.
Man darf ihn nicht anfassen.
Nein, nein, ich will ihn nicht anfassen. Ich will nur gucken, ob das einer ist, der aus dem Ei nee.
Das ist
nicht.
Das Ei. Das
darf ich die ganz kurz hochheben?
Nein, nein, nein. Nicht anfassen.
Ist das so wie ein Hacht, ist das ein Hachtgummipüppchen?
Nicht anfassen. Ich sage
es ja nicht. Er ist ja nicht aus einem Ei gebastelt worden. Also man konnte ihn nicht aus einem Überraschungsei herstellen.
Er ist nicht aus Schokolade.
Kannst und war der denn käuflich zu erwerben?
Nein, er war nicht käuflich zu erwerben. Also aber Ferrero musste ihn auf den Markt bringen.
Also geht es ja nur um diese Werbefigur des Überraschungseimännchen.
Ich dachte, es ging um Stapelbarkeit. Also weil vielleicht Eier immer umgefallen sind, wenn man sie ins Regal gelegt hat. Und dann haben die gesagt, lass uns doch einen Mann machen, dann hat der Füße, kann es besser stehen.
Sehr scharfsinnig, ich finde es gut.
Also ich darf vielleicht an der Stelle sagen, ich darf mich vorher schon mal bedanken bei Boris Müller aus Bomlitz, der uns diese Figur zur Verfügung gestellt hat. Noch nicht mal Ferrero hat sie mehr. Deswegen ist das Ding so begehrt.
Moment, Sie haben die auf den Markt gebracht, aber das Ding war nicht verkäuflich. Habe ich das richtig verstanden?
Lass uns doch bitte noch mal drüber sprechen, was Dirk Bach zu der Zeit gemacht hat. Vielleicht hängt das irgendwie zusammen.
Ich darf noch mal fragen, der war nicht käuflich zu erwerben, der klebte auf Kassen von Kiosken als Werbefigürchen.
Der klebte nicht auf Kassen von Kiosken als Werbefigürchen, er war trotzdem nicht käuflich zu erwerben.
War der denn käuflich zu erwerben?
Nein, der war nicht käuflich zu erwerben. Trotzdem musste Ferrero ihn auf den Markt bringen. Auf
vielleicht
den Markt
durften
bringen, sagt
die nicht
man
mit
ja,
Eiern werben, weil es in Italien total anzüglich ist, das Wort Ei zu benutzen oder in Deutschland. Und deswegen mussten sie sagen, der Schokomann oder so. Und dann durften sie ihn zeigen, aber er musste immer noch aussehen wie ein Ei.
Warum ist es in Italien anzüglich, das Wort Ei zu sagen?
Weil die sehr katholisch und gläubig sind und vielleicht finden, dass es...
Was sagt denn die Italiener, wenn er ein Ei kaufen will?
Kann ich bitte so einen weißen Mann haben? Sie wissen schon, was ich meine.
Aber liegt es eventuell wirklich daran, dass die Überraschungseier... Die sind ja, wenn sie in einem Kiosk ausliegen, durchaus in so Eierkartons, wie herkömmliche Hühnereier auch. Also mussten die etwas machen, um zu signalisieren, hier geht es um Spiel, Spaß, Spannung und Schokolade. Und dieses Püppchen musste in der Nähe der Eier sein, damit die Menschen wussten, das sind keine Hühnereier.
Da steht außen drauf auf Serviervorschlag, steht doch auch immer auf der Spinatpackung, weil die Leute dann nämlich Spinat kaufen, hinterher sagen, da war gar kein Teller mit drin. Deswegen steht immer auf Bild immer Serviervorschlag, weil die Leute denken, da ist ein Teller mit dabei.
Kann das was zu tun haben mit...
Also
könnte es sein, Ferrero ist ja kein deutsches Unternehmen, dass das irgendwas mit Schweiz oder Österreich zu tun hat?
Nein, Italien.
Es kommt aus Italien?
Es gibt da eine Familie Ferrero, ich weiß ja zufällig.
Und das ist der dicke, der Onkel von der Ferrero. Also der Onkel ist der Ü-Ei-Mann, ne?
Herr Walder, Ende der 80er Jahre, war es nur auf dem deutschen Markt und hatte es etwas mit dem Mauerfall zu tun? Hat es etwas damit zu tun, dass die Deutsche Demokratische Republik eventuell ähnliche Eier auf den Markt brachte.
Wie hießen die denn da?
Die hießen Jahresendzeitengelei.
Der hieß nämlich gar nichts drin, Ei.
Genau.
Ja. Wir hatten ja nicht. Wir hatten ja nicht. Aber ich glaube, ich bin.
So, Herr Kanz macht sich gerade wieder sehr viele Freunde.
Also, es hat was mit Copyright zu tun.
Ja, glaube ich auch.
Es hat eine Werbefirma den Auftrag gehabt, so ein Ei zu entwerfen. Und dann hat es einen Rechtsstreit gegeben und Rechtsanwälte haben sich auseinandergesetzt. Und die Firma Ferrero hat gesagt, wir zahlen für dieses miese, dümmliche, reinguckende Ei kein Geld. Und dann haben die gesagt, wir haben aber Verträge, ihr müsst zahlen. Wir haben auch ein Anrecht darauf, vielleicht dass so und so viel Werbezeit mit unserem Ü-Ei-Mann.
Nee, vielleicht war es so, dass sie sich das Ei nicht haben schützen lassen, das normale Überraschungsei. Dann kam eine andere Firma und hat gesagt, wir machen auch ein Überraschungsei. Und die haben sich dann schützen lassen praktisch. Und deswegen musste Ferrero was anderes machen, weil die haben die Rechte an ihrem eigenen Ei verloren. Und das ist bitter. Du weißt, wie das ist. Wenn man nicht mehr Herr seiner Eier ist, das ist schrecklich.
Lass uns darüber ein andermal reden.
Schon wieder. Ich möchte es jetzt mal vor Zeugen ausdiskutieren. So.
Vielleicht ging es um, ich bin jetzt verwirrt und abgelenkt. Also,
in jedem siebten Ei, da ist er mit dabei. Ding, ding, ding.
Also. Der Ü-Ei-Mann.
Ich glaube, die haben mit dem Ü-Ei-Mann geworben. Die haben damit geworben und haben sowas gesagt wie, mich kann man kaufen. Und das Problem ist, man darf nicht für etwas werben, was man ja dann auch nicht verkauft. Und sie haben halt mit dem Ü-Ei-Mann geworben und für das Ü-Ei-Mann ohne Mann zu verkaufen.
Sie haben ihn nicht verkauft. Werben,
ja, aber andere. Auf den Markt geworfen. Die haben den auf den Markt geworfen? Wollten die, dass einer stolpert?
Ich habe noch eine andere Theorie. Vielleicht hat ja Ferrero vorher für die Eier zum Beispiel mit einem Hasen geworben. Und dann hat zum Beispiel Milka oder wer auch immer gesagt, Moment, unsere Werbefigur ist ein Hase und deswegen mussten die dieses Männchen rausbringen.
Nee. Kann es sein, dass eine andere Firma einfach einen Überraschungsei-Mann herausgebracht hat? Wir hatten schon die Überraschungseier und haben dann gesagt, wir klagen dagegen, dass die einen Überraschungsei-Mann herausbringen. Ja. Daraufhin haben die gesagt, ja, das wäre möglicherweise zu unterbinden, wenn ihr auch einen Überraschungsei-Mann habt. Und dann haben die den als Werbefigur genommen und haben gesagt, jetzt könnt ihr euren Überraschungsei-Mann nicht mehr auf den Markt bringen.
Würde es euch ein bisschen helfen, wenn ich euch die Antwort sage?
Ja. Aber nur ein bisschen.
Demoralisieren.
Dann sage ich es euch. Ende der 80er Jahre ging man in den Supermarkt und kaufte sich ein normales Überraschungsei.
Man konnte auch Püree kaufen.
Oder irgendein anderes
Natürlich.
Schokoladenprodukt.
Und jetzt gab es Leute, die kauften sich Püree und vielleicht noch ein Überraschungs. Einigen wir uns mal darauf. Und dann ging man mit diesem Püree und dem Überraschungsei an die Kasse. Und die Kassiererin begann mit dem neu erfundenen Barcode-Scanner, der nämlich da gerade erst auf den Markt kam, auf das Püree zu gehen und das funktionierte.
Und weil die,
aber
weil
beim Überraschungsei ging es nicht, weil es rund war.
Natürlich.
Die konnten das Ding nicht scannen. Es ging nicht. Daraufhin brachte die Firma Ferrero den Ü-Ei-Mann auf den Markt. Der stand an jeder Kasse und wenn ein Ei lag, dann machte die Verkäuferin so.
Nein!
Unten war der Code drauf.
Du fasst ihn an!
Ich darf ihn anfassen. Und ging drauf und scannte ein. Und dann wurde der Ü-Ei-Mann wieder hingestellt und er war sogar hinten festgemacht, damit ihn keiner wegnehmen konnte. Und dann stellte man den Ü-Ei-Mann wieder hin und dann war das.
Und das war auch der einzige Grund, warum ich den eben nicht hochheben durfte.
Genau so ist es. Dominik Brück aus Riegelsberg, herzlichen Glückwunsch. 500 Euro für Sie. Gratulation. Servus, nimm ihn wieder mit. Ja, das war der Ü-Ei-Mann. Meine Damen und Herren, wenn Sie auch so eine wunderschöne Frage haben, dann können Sie uns die einfach zuschicken, zumailen oder Sie können anrufen. Wenn Sie uns die Frage schicken wollen, genial, dann eben 50616 Köln, telefonieren 01378 1020 oder einfach eine E-Mail, fragen@genial.de.
Herr Waldemann, jetzt habe ich noch mal eine Frage, weil Sie sagen, das ist jetzt so ein wertvolles Sammlerstück. Man kann die doch dann heute immer noch nicht scannen, wenn die rund sind. Das heißt, die brauchen doch
die Scanner haben sich verändert.
Ach,
Das waren damals die ersten Scanner, da ging es
so,
noch
nicht. Ach so, die haben heute diesen Laser und...
Heute geht's, damals ging es nicht.
Okay.
Ja. Also, jetzt kommen wir mal zu Brigitte Benninghofen. Sie wohnt in Bochum und Brigitte ist heute Abend bei uns. Brigitte, wo sind Sie denn? Dort oben, ja. Brigitte, herzlich willkommen. Freue mich, dass Sie da sind. Drücke Ihnen alle Daumen, die ich habe und stelle jetzt Ihre Frage. Hi. Achtung, hört genau zu, besonders die Damen vielleicht. Brigitte Benninghofen möchte wissen, was ist eine Rostbinde?
Da sagen wir auch nicht zu.
Eine Rostbinde. Ich bin raus.
Was ist eine Rostbinde?
Können wir drei ein bisschen an die frische Luft machen?
Ja, ja, geht hier mal raus.
Rost, ne? R-O-S-T.
Ja, Rostbinde.
Ich glaube, dass wenn zum Beispiel irgendetwas, was aus Metall gefertigt ist, an irgendetwas herunterläuft und man möchte verhindern, dass Rost nach unten irgendwie durchtropft oder läuft, ja, dann macht man um ein zum Beispiel Regenrinnenrohr oder wie auch immer eine Binde rum sozusagen aus einem anderen Material, das verhindert, dass hässliche rote Rostflüssigkeit auf weißen, tollen Putz zum Beispiel läuft oder so. Das heißt, diese Binde saugt das dann auf, was da so runterläuft.
Das ist mir jetzt zu allgemein.
Ah, aber es hört sich gut an.
Aber es ist
Sie
falsch.
Ist nah dran.
Also, komplett.
Der Torwart vom HSV,
ja,
ne, ist ja der Rost.
Genau.
Wenn der Mannschaftskapitän ist,
ja,
rufen die immer, ah, hat der Rost die Binde an. Das ist die Rostbinde, so sagt man im...
Dann gibt es ja noch mehr Binde. Es gibt die Ballertbinde, die Rostbinde.
Da ist aber nicht nachgefragt, Herr Balder.
Das ist richtig.
Es ist nach der Rostbinde gefragt.
Ich bin beim Grillen.
Wo sind Sie?
Beim Grillen. Auch wenn das jetzt spontan nicht so aussieht, bevor. Beim Grillen gibt es ja...
Was? Ich suche das Würstchen.
Ein Ei und Würstchen suchen. Mein Gott, was habt ihr für Fantasien? Ihr müsst mal andere Filme gucken.
Ja, so was Holger immer guckt, so Lillifee und so Sachen. Und so.
Ich war im Musical.
In welchem?
Lillifee.
Ah ja.
Was?
Ich war im Lillifee-Musical. Ich habe Pupsi das Schwein singen gehört. Ja, das war total... Das
ich
war,
auch.
Nein, nein, du warst auch daran?
Nee, bei DSDS.
Wir wollen das Thema Moment, mit dem befreundeten Sender nicht so abgreifen jetzt. Also,
Pupsi, das Schwein ist bei DSDS.
Nein! Also jetzt.
So, ja. Herr Balder, wo waren wir?
Was ist eine Rostbinde?
Gut, dann machen Sie mal weiter an der Stelle. Die Rostbinde. Grillen, genau. Ja. Und zwar, das Metallteil, was aussieht wie ein Rost, das wird ja bei bestimmten Grills an eine bestimmte dahinter quasi gebundene Metallverbiegung.
Gebunden.
Das wird daran befestigt. So, und da gibt es dann so drei Möglichkeiten. Und das ist eine Rost, das ist eine Rostbinde.
Das finde ich sehr gut, dass wir nicht bei dem Rost sind, so diesem Eisenfraß, sondern bei einem Rost von einem Grill. Finde ich gut. Hm. Stimmt doch auch, Herr Balder.
Nee.
Ach, Rost war wieder irgendein Erfinder aus dem 17. Jahrhundert,
Rost, genau,
der die Darmbinde erfunden hat. So sieht es nämlich aus. Und sein Sohn heißt Carefree.
Der berühmte walisische Erfinder, Carefree Rost.
O.B. Rost. O.B. Fischer ist ja auch ein bekannter Schauspieler gewesen und dann gab es eben noch O.B.
Darf ich noch mal ganz kurz zurückkommen? Es wäre ja zu einfach sowas wie Männinge oder so. Das ist irgendwas, was man auflackieren oder aufstreichen kann auf irgendein Metall, damit es eben nicht so schnell rostet. Vielleicht muss man nicht streichen oder lackieren, sondern kann irgendetwas darum wickeln, ein anderes Metall, wie auch immer, dass erst dieser Stoff angegriffen wird und nicht der Metallträger zum Beispiel.
Da war ich gerade auch und dachte, vielleicht wäre aber auch Binde die Abkürzung für Bindemittel.
Genau.
Also ich glaube, dass das zum Beispiel bei Brückenbau verwandt wird.
Oder beim Schiffsbau, ja.
Metallbrücken oder auch Schiffsbau, wo etwas extra um ein sehr, sehr fragiles Teil drum gewickelt wird, rostempfindlich. Was?
Ich kann mich jetzt dazu nicht äußern, das tut mir leid, das wäre...
Bringen nett. Sie Ihren Rechtsanwalt mit, dann geht's vielleicht beim nächsten Mal.
Ah, es ist schwierig. Also gut, ich äußere mich mal dazu.
Binde ist...
Quatsch.
Sie sind unheimlich witzig, Herr Balder.
Ist es vielleicht, es gibt doch Fahrzeuge, die werden in Übersee produziert, um dann hier nach Europa verschifft zu werden. Das Hauptproblem bei der Überfahrt ist das Salzwasser, insbesondere die salzhaltige Luft. Vielleicht ist die Rostbinde ein besonderes Einpack und, ich habe zu viel Wikipedia gelesen. Ja. Zu viel Einpack, Einpack- und Wickelsystem, um solche Fahrzeuge zum Beispiel vor Rost zu schützen.
Die Fahrzeuge werden aber immer, wenn sie neu sind,
in Zellophan.
Es ist aber ein spezielles Verfahren.
Ein spezielles Verfahren?
Ja.
Bei einem Fahrzeug?
Bei einem bestimmten Fahrzeug.
Und nur beim Fahrzeug oder auch?
Generell bei rostanfälligen Produktionsgütern.
Auspuff nur.
Beim Auspuff?
Ja.
Lass mich nochmal auf den Erfinder oder die Erfinderin, Frau oder Herrn Rost kommen. Ist vielleicht diese Blindenbinde, diese gelbe Binde mit den drei schwarzen Punkten in...
Inge Rost!
Nennt man das in der Szene eine Rostbinde?
Szene. In der Szene.
Sehr schön gesagt, schön. In der Szene?
Die Szenenbinde. Die Szenenbinde.
Also mit dem Thema hat es wirklich gar nichts zu tun.
Sind wir bei der Damenbinde, Herr Balder? Wir trauen uns jetzt nach all den Jahren.
Nein, sind wir nicht. Wirklich. Also das Thema könnt ihr jetzt wirklich, weil ich hab's euch eine Weile machen lassen, nur ist aber auch gut.
Aber mit dem Rost ist so ein Ding gemeint, so ein Gitterrost oder sowas?
Am
mit dem
Haus Rost? So ein Gitterrost?
Ja, das ist mir jetzt ein bisschen
über
zu...
Keller?
Bisschen zu allgemein.
Also, Kellerschachtversicherung fordert von einem, dass diese Roste festgemacht werden. Von unten mit einer Kette. Diese Kette wird unten festgemacht und das ist die Rostbinde, diese Kette.
Das heißt eigentlich Rostsicherung.
Wie heißt es?
Rostsicherung.
Dann würde ich ja fragen, was ist eine Rostsicherung?
Ja, ich habe auch nicht mit Ihnen gesprochen, sondern mit dem Herrn Nuhr.
Ist die Rostbinde und
die Frage,
vielleicht...
Was ist eine Rostsicherung?
Ist die Rostbinde vielleicht das Metallteil, was um den Betonschacht herum installiert ist, damit das Rost drauf liegen kann und nicht durchfällt?
Das ist es.
So, sind wir im Krankenhaus. Ist die Rostbinde eine Mullbinde, die... Nein, pass mal auf, es ist doch nun wirklich so, dass Blut, wenn es gerinnt und älter ist, sieht es doch rostig aus. Wenn es
was guckst du mich an?
Naja.
Immerhin gerinnt mein Blut auch. Vielleicht ist es eine Mullbinde, um eine blutende Wunde zu verbinden, weil wenn das Blut frisch rauskommt, ist es ja lecker.
Warum soll das Rostbinde heißen? Warum soll das Rostbinde?
Ja, da bin ich ja gerade dabei, diesen Gedanken weiterzuentwickeln. Gut. Wenn das Blut frisch rauskommt, ist es lecker rot. Und wenn es aber älter ist, dann sieht es rost, dann nimmt es eine rostige Farbe an.
Ist geronnen.
Und vielleicht kann eine Krankenschwester bei einer Rostbinde eben sehen, wie lange
der Patient schon tot ist.
Was?
Wie lange der Patient schon tot ist, anhand der Rostbinde.
Ich sage, Sie nehmen mich nicht ernst,
nein.
Herr Balder.
Ich sage euch jetzt die Antwort.
Ja.
Rot. Und ihr werdet alle hinten überfallen.
Ja.
Wisst ihr, was die Rostbinde ist?
Nee.
Ein Schmetterling.
Scheiße! Ein Schmetterling!
Meine Damen und Herren, normalerweise kommt bei jeder zweiten Frage, die ich stelle von Frau von Sinn, es ist ein Insekt, es ist ein Schmetterling. Nur jetzt nicht. Es handelt sich um eine Schmetterlingsart, genau genommen sogar um den Schmetterling des Jahres 2005. Die Rostbinde hat ihren Namen von der rostroten Zeichnung auf den Oberseiten der Vorder- und Hinterflügel. Brigitte Benninghofen aus Bochum, 500 Euro. Ich gratuliere Ihnen sehr.
Waren wir schon mal in der Nähe einer Lösung?
Nö, ne? Doch nicht.
Hass, blanker Hass.
Ich habe das Gefühl, Herr Balder und wir spielen zwei völlig verschiedene Sendungen in Deutschland.
Dass ich das noch erleben darf, meine Damen und Herren, das ist wunderbar. Wir kommen zu Herrn Kosik. Kosik, er heißt mit Vornamen...
Gesundheit.
Sagen Sie nur die Anzahl der Vokale, bitte.
Also er wohnt in Wien und ich sage euch, wie sich der Vorname schreibt und ihr sagt mir, wie er heißt. Der Vorname schreibt sich P-R-Z-E-M-E-K.
Bisschen wie das, was beim Schäbel übrig bleibt.
Brzeck.
Jemek.
Brzeck.
Was?
Brzeck.
Herr Kosik, freue mich, dass Sie heute zu Hause sind. Herr Kosik wohnt in Wien und Herr Kosik möchte wissen, was ist eine Baumansprache?
Schmetterling!
Nein.
Ansprache.
Ja, eine
ist aber jetzt nicht, also ganz schnell assoziiert, richtfest, wird doch immer ein Bäumchen und dann muss der Architekt oder der Hauseigentümer eine Ansprache. Also es hat nichts mit richtfest von einem Haus zu tun.
Nein.
Nein.
Prinz Charles.
Stimmt, der spricht mit seinen Pflanzen.
Mit Pflanzen, ja.
Was sagt der denn?
Hallo.
Hallo.
Hello. Der sagt Hello.
Hello. Do you find
Hallo,
my ears too big?
Die Pflanze, oh, du kannst ja. Deutsch.
Zum Beispiel.
Und dann sagt die Pflanze, du kannst auch Deutsch mit mir reden.
Genau.
Eine Baumansprache.
Eine
wir sind in einer Baumschule. Und Ansprache wird ein Begriff sein für Förster oder eben Menschen,
also
die
Also Baumschule Bäume kann ich definitiv.
Gut, da sind wir im Wald, in einer Baumschonung.
Im Wald sind wir, ja, lass uns mal im Wald sein. So, im Wald.
Also ich dachte, eine Ansprache ist doch als Jäger.
Ja, genau.
Wenn man schießt, spricht man nicht das Wild an, man zielt, dann spricht das...
Muss aber nicht unbedingt Wald sein.
Hat gar nichts damit.
Wenn man gar nicht zuhört.
Bitte, gerne.
Bitte was?
Bitte was?
Ich dachte, Sie hätten gar nicht.
Ja, ich habe jetzt nochmal einen Wald gedacht.
Wenn man anspricht, zielt man doch auf etwas.
Ja.
Vielleicht ist,
warum
wenn
soll
man,
ich denn einen Baum
erschießen? Lassen Sie, oh mein Gott. Wenn
mein
der Hirsch,
Freund,
wenn
der
Hirsch zur Seite läuft.
Ist so.
Moment.
Wenn der Hirsch steht an der Lichtung.
Ja.
Der Jäger legt an, spricht an.
Ja.
Der Hirsch, nicht blöd, läuft zur Seite, weil er gar nicht getroffen werden möchte.
Und
der Jäger schießt auf den Baum.
Nee, sagt man, der schießt aus dem Baum.
Nein, er ist doch in einem Hochsitz.
Ja, eben.
Eben nicht.
Eben doch. Nicht.
Das ist eine Sitzansprache, das ist aber eine Baumansprache.
Wir sind in der Schifffahrt, denn heißt es nicht auch Mastbaum?
Ja.
Ist es nicht ein Mastbaum? Und eine Baumansprache ist da oben dieser...
Aber wir haben uns doch eben schon auf Wald geeinigt.
Naja, ach, echt? Ich dachte, Sie hätten mich wieder verarscht.
Nein.
Ich fühlte mich wieder total veräppelt.
Nein. Wow. Ich habe gesagt, Wald ist gut, muss aber nicht unbedingt Wald sein, aber kann Wald.
Das ist die Sprache des Waldarbeiters, die Baumannsprache.
Baumannsprache, oh, du bist perfekt. Das ist super geil.
Sie haben ja gesagt, also ich habe zwei Ideen. Die eine Idee ist, dass es wirklich Waldarbeiter sind und mit dem Förster da durchlaufen und sagen, okay, welche müssen gefällt werden? Und die Baumansprache ist eben, dass er ein Zeichen macht, irgendwas sprüht oder ein Kreuz macht, dass die Bäume gefällt werden müssen.
Könnte es sein, dass Herr Katz auf dem richtigen Weg ist, meine Damen und Herren? Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß ich es doch und sag's nur nicht. Wir machen ein bisschen Werbung und sind gleich wieder bei Ihnen. Bis gleich. Ein Baum, steht irgendwo eine Stromleitung, ist da vielleicht ein Bach, steht da vielleicht ein Haus. Also diese ganzen Fragen, die man klären muss, bevor man einen Baum fällt. Und zwar alle heißen Baumansprache. Warum? Das deutsche Wort Ansprache wurde früher häufig benutzt im Sinne von Beurteilung, Einschätzung. Deswegen heißt es Baumansprache.
Nicht diskutieren.
Im Prinzip ist es das.
Naja, nicht diskutieren.
Nicht diskutieren. Also, lassen wir es so gelten. Herr Kosik, Sie haben einen wunderschönen Vornamen.
Entschuldigung.
Es tut mir wahnsinnig leid, aber es gibt kein Geld. Wir kommen zu Markus Winkens. Er wohnt in Solingen. Und Markus Winkens möchte wissen, was ist ein Freikörperbild?
Freikörperbild?
Ja.
Schön.
Und ob schön ist.
Ein Freikörperbild.
Ich glaube, es handelt sich um ein 3D-Abbild, was man macht. Man stellt einen Körper frei und fährt mit der Kamera drumherum. Der Computer zeichnet das Bild auf und man kann nachher im Computer auch um den Körper in alle Richtungen rumfahren, um sich den Körper anzusehen.
Ich möchte meinen Körper gar nicht von hinten sehen. Also ich stehe nicht zur Verfügung.
Kann es sein, dass wir uns einfach von dem Körper lösen müssen, dass Freikörper heißt, dass dieses Bild von Körpern frei ist, dass es einfach nur verschiedene Farben sind, die ineinander gemischt werden und da ist eben kein zu erkennbarer Körper gemalt von diesem Künstler, sondern einfach eine Anordnung von lustigen Sachen, vielleicht noch Elemente drauf, keine Ahnung, ein Kreis.
Nee, das ist schon Körper.
Ist das eine falsche Röntgenaufnahme?
Eine falsche?
Ja, man hat zum Beispiel gar nicht den Patienten fotografiert, sondern irgendwie die Assistentin.
Nein, aber Röntgen finde ich gut. Es ist eine Röntgenaufnahme von einem Thorax, in dem kein Körper ist.
Kein Fremdkörper, also frei von Fremdkörper. Ja.
Wie jetzt? Das habe ich jetzt immer nicht verstanden.
Freikörper im Sinne von frei von Fremdkörpern.
Das heißt also Fremdkörper.
Man sucht die Ursache für eine Atembeschwerde. Man denkt, der Operateur hat irgendwo eine alte Schere im Thorax vergessen.
Hat er aber nicht.
Hat er aber nicht.
Sind wir ja alle Freikörper.
Und was war eine inhibale Freikörperaufnahme? Ah, okay, dann ist es was anderes.
Ja.
Nein. Nein, nein.
Ist es vielleicht einfach eine Bezeichnung, die ein Mensch verwendet, der ein verklemmter Pornograf ist, der sich nicht traut zu sagen, ey, ich habe total schweinische Bilder? Aber hör mal, ja, im Internet, also, verklausulieren.
Freikörperbilder.
Das wird doch. Hallo. Freikörperbilder. Hallo.
Kann das ja nicht einfach sein, dass Freikörperkultur ist ja nun auch klar, dass das ein Begriff ist auch,
FKB.
Ich gehe nochmal zurück rüber in den Osten,
FKB.
Dass man eben früher war das die offizielle Bezeichnung eines Aktes, der einfach damals Freikörperbild hieß, in Schwerin oder in Rostock, wie auch immer.
Eines Akt, du meinst eines gezeichneten Aktes oder wie?
Das ein kann Akt. Auch ein fotografierter sein.
Genau, nackig. Da war ich auch. Ich war auch im Osten bei der Freikörperkultur.
Wann
war
denn das?
Bitte?
Vor der Wende.
Und dann habe ich überlegt, vielleicht gehen ja so Landschaftsarchitekten so in Rügen, auf Rügen, an einem Strand, an vielen Stränden entlang. Und dann sagen die, wo würden jetzt hier nackte Körper die Landschaft verschandeln?
Ach so.
Ach, verschandeln?
Ja, ja. Steht ja nicht jeder drauf. Also es gibt ja viele Menschen, die da empört drüber sind, so viele nackte Menschen zu sehen.
Ehrlich, gibt's das?
Und ein Freikörperbild heißt, also da geht dann der Bürgermeister rum und sagt, ja, also hier machen wir einen Nacktbadestrand, aber da ist dann der Hunde.
Ja, hier ist der Hunde.
Aber die Hunde sind da auch nackt.
Nein, die haben ein dichtes Fell, Herr Balder. Nicht alle.
Nee, sind wir vielleicht das bei Amerika richtig. Und dass die immer durchgedrehter werden mit ihren Anforderungen an Pässe. Wir haben jetzt die biometrischen Daten. Gut. Wir haben den Fingerabdruck, wir haben irgendwie ein Gesicht genau in diesem Format. Und zum Schluss müssen wir uns auch noch nackig fotografieren lassen, damit man noch erkennt, aha, ich sehe es doch an der Dulle. Das ist nicht Frau Schöneberger.
Was ist eine Dulle? Was ist eine Dulle?
Eine Dulle?
Ja. Zeig mal, zeig mal.
Das ist nicht vom Doppelkopf, das ist die
Kreuzdarm. Barbara Schöneberger aus Hamburg möchte wissen, was ist eine Dulle? Sie weiß es ja.
Was ist denn eine Dulle? Also, was ist denn das?
Was ist denn Dulle?
Was nach innen geht.
Was? Bitte?
Das geht nach innen.
Ein Inni. Es gibt Inni und Aussies, meinst du das?
Bei Dullen?
Nein, bei Dullen weiß ich nicht.
Seid ihr völlig bekloppt? Ja.
Was sind denn Innis und Aussies?
Ich hab keine Ahnung.
Nein, ich hab zum Beispiel ein Inni. Hier.
Das. Das wollte ich nicht sehen!
Das könnte man eben auch als Freikörperbild bezeichnen, meine Damen und Herren. Meine ich aber nicht.
Vielleicht aber dennoch wieder ein etwas.
Kannst du dir vorstellen, wie das bei Hoeckers zu Hause abläuft? Kann ich mal deine Dulle sehen?
Ich hab Inni.
Moment, jetzt musst du auch deine Dulle zeigen.
Also, es gibt
Nein,
ja ein bisschen
Barbara,
so einen
nicht.
Trend. Es gibt ja so ein bisschen einen.
Bitte nicht.
Ich habe ganz viele, ihr könnt euch jeder nachher eine aussuchen.
Ganz viele Dullen.
Es gibt doch ein bisschen so einen Trend gegen diese ganzen Anglizismen und ist vielleicht Freikörperbild einfach nur ein deutscher Ausdruck für Bodypainting. Wo auf nackte Körper lustige kleine Landschaften, Tiger, Blumen gemalt werden.
Wir nähern uns der Antwort.
Nicht. Indem Sie sie jetzt vorlesen.
Ja.
Auf eine andere Frage.
Wie sieht es denn aus, wenn wir uns in der Physik befinden oder
Da sieht es ganz schlecht aus, Dieter.
Fotografie. Ich bin beim Thema Fotografie, oder? Es hängt mit der Fotografie zusammen und Freikörperbild
Fotografie würde ich nicht sagen, nein.
Also wir sind auch nicht bei Leni Riefen.
Aber das ist immer aufregend. Was ist denn das für ein Bild? Ist das gemalt, das Bild? Ist das Freikörperbild gemalt?
Die Frage ist, ist es ein Bild im Sinne zum Angucken oder ist es ein
Ja.
Ja, es ist ein
schon
Bild
gemalt.
Ein Gemälde, kann man sagen.
Also als Gemälde würde ich es nicht bezeichnen. Wirklich nicht.
Es ist ein Bild, was eine Form hat. Es kommt zum Beispiel aus der Theatermalerei und wird für Bühnenbilder verwendet.
Könnte man meinen. Ist aber nicht so.
Ist vielleicht ein
ist aber vielleicht wie so eine technische Zeichnung, die zu irgendwas... Nee.
Da sind wir jetzt schon gut dabei.
Ja.
Echt jetzt?
Ja.
Eine technische
Zeichnung. Da sind wir sehr gut dabei.
Also Architekten benutzen Freikörperbilder.
Ja.
Und zwar...
Unter Umständen.
Und zwar ist das bedeutet, dass es ein sehr simples, reduziertes Gebäude vielleicht ist, ohne diesen ganzen Spinuckel drumherum mit Bäumchen und Türen und Fenstern und so weiter und so fort, sondern die machen nur die,
ganz bestimmt, ja, genau.
Die Wände oder nur den Grundriss oder so.
Es ist eine Art Modell, aber kein ausgeführtes Modell, sondern die Details sind gemalt.
Nein.
Aber es hätte sein können.
Es hätte sein können.
Aber ich finde das gut. Es ist eine Architekturzeichnung, die auf bestimmte Dinge verzichtet. Wo es erstmal nur um grobe Maße oder so das geht. Wo bestimmte Dinge, die ist frei von bestimmten Körpern.
Von Heizkörpern.
Ja,
Es ist die, ja, die Zeichnung eines Hauses ohne die Heizkörper.
Da habe ich mein Leben lang drauf gewartet.
Verdammt nochmal. Es ist nicht frei von Körpern, das stimmt nicht.
Die Körper stehen nur frei.
So würde ich es eher ausdrücken.
Also die stehen,
man sieht nicht die Mauer, sondern man sieht praktisch nur das, was an Verzierung da ist.
Und die Körper, es ist frei, man kann die Körper, die innen drin sind, sehen.
Sind das diese Art Querschnitte, wo man ins Haus reinguckt?
Barbara, du hattest doch eben den
Ansatz. Man kann um was drum herum fahren, sozusagen.
Ich werde es euch sagen. Ja. Also ich werde es euch jetzt, muss es euch jetzt sagen, weil ihr seid nah dran. Aber gut, bevor ein Bauwerk, zum Beispiel eine Brücke, bleiben wir mal bei der Brücke, tatsächlich gebaut wird, erstellt man eine Zeichnung, die die Statik des Baukörpers darstellt. Das sieht dann ungefähr so aus. So wird es gemacht. Die Pfeile, die hier zu sehen sind, stellen dann Druck- und Zugkräfte dar. Und so kann die Statik der Brücke berechnet werden. Und weil die einzelnen Baukörper in so einem Bild gewissermaßen freigelegt sind, spricht man in diesem Zusammenhang von einem Freikörper. Ja, kann man ja nicht wissen. Ist ja auch nicht schlimm. Markus Winkels aus Solingen, 500 Euro für Sie. Gratulation. Ist doch gut. Wunderbar. So. Ja. Meine Damen und Herren, es war eine atemberaubende Ballnacht heute und es war sehr gut. Wenn Sie Fragen haben, genial daneben 50616 Köln. Sie können anrufen 01378 1020, E-Mail fragen @genialdaneben.de. Ich kann es auswendig inzwischen.
Mittlerweile.
Ja. Du warst lange nicht mehr da. Das ist vor ein paar Wochen passiert. Wir haben alle Standing Ovation gemacht. Der alte Mann hat es freiwillig gesagt.
Und weißt du, woran das lag? Hoeke hat mir die Karte geklaut.
Ja, so war
es. Ist egal. Es war sehr schön mit euch. Ich freue mich auf nächste Woche. Das war genial daneben. Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss.